Die Sommer ist vorbei und wir sind wieder da. Das freut mich sehr, euch wieder zu sehen, obwohl manche immer noch nicht da. Aber trotzdem, ich habe mal den kleinen Matthias heute gesehen. Er ist nicht mehr so klein. Na? Er wächst und wächst und wächst. Und genauso wie die anderen Kinder auch in unserer Gemeinde. Heute möchte ich euch einladen mit einer der herzerbärmendsten Geschichte der vielen Begegnungen Jesu zu betrachten. Und es ist eigentlich eine Geschichte der Hoffnung, wenn alles hoffnungslos vor ihnen erscheint. Es ist eine Geschichte der Annahme, wenn man sich nicht angenommen fühlt. Es ist aber auch eine Geschichte der Verwandlung. Und das ist jetzt die Geschichte hier im Buch Lukas. Jesus war unterwegs mit seiner Jünger und es war in dieser Geschichte fast das Passafest. Und viele Leute überall fahren dann runter nach Jerusalem. Jerusalem war eigentlich eine ganz wunderschöne Stadt damals. Es war der Stolz der Juden. Und in dieser Stadt stand dort ein Tempel. Und dieser Tempel wurde das beschrieben von so vielen Geschichtenerzählern von der antiken Welt und sagen, das war wunderschön, der Tempel von Herodes der Große. Und dann, die sagen eigentlich da so, dass wenn man sich den Tempel anschaute, erfüllte einen der Anblick der Freude und auch Bewunderung. Und das war ein großes Projekt damals von Herodes. Weil die Juden hassten ihn ja, weil er ist kein Jude an sich selber. Und das war natürlich auch sein künstlerischen Stolz zu befriedigen. Er war Herodes, der große Bauer. Und der Tempel war sein großes Projekt. Und dann in Jerusalem noch, also 27 Kilometer nördlich von Jerusalem, lag dort ein kleiner Stadt, der hieß Jericho. Na? Jericho ist nicht so weit von Jerusalem. Jerusalem aber ist über 700 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist ziemlich hoch, oder? Und Jericho, wisst ihr wie viel? Es ist 250. Ober oder unter? Unter dem Meeresspiegel. Es ist die tiefste Stadt der Welt eigentlich. Es ist über 250. Wisst ihr, ich habe das von Wolfgang letztes Mal bei unserem Ausflug gelernt, wisst ihr, wie tief Brombachsee ist? Na? Es ist 32,5 Meter tief. Ne? Also diese Stadt Jericho ist noch tiefer, noch mehr tiefer. Und dann, die Stadt ist eigentlich eine Oase. Es ist umgeben von der Wüste, aber trotzdem ist es ist gut bewässert. Es hat so viele Quellen und es lag auch nah am Jordan, am Fluss Jordan. Und hier passiert unsere Geschichte heute, liebe Gemeinde. Jesus war unterwegs, Passafest war da, da waren so viele Leute von nah und fern. Sie wollten nach Jerusalem gehen und fahren aber bei Jericho vorbei. Und jedes Mal, einmal im Jahr, diese Passafest-Geschichte da, weil das ist nicht nur ein Passafest, das sind dann drei Feste, die zusammenhängen, Passafeste und gesäuerte Brot und dann auch die erste Ernte. Ne? Also, da kommen dann wirklich Leute. Und dann jedes Jahr, das ist immer ein ganz großes Event. Weil da fahren Karawane, Leute nach Leute. Wer von euch her fährt denn mit Karawanen oder auch mit Wohnwagen sozusagen oder Wohnmobile? Ne? Stell mal vor, hier auf einmal in Oberasbach fahren dann Hunderte oder Tausende von Wohnmobile oder Wohnwagen. Es ist doch etwas zu erwarten. Das ist ein Highlight. Und hier passiert das. Jedes Jahr passiert sowas. Aber dieses Jahr, in dieser Geschichte hier, war jedoch nicht die Karawane, die Leute, die von überall kommen, das Highlight, sondern es war der Bericht, dass der große Lehrer von Galiläa in dieser Ort war, in Jericho. Der Rabbi, der Meister, der bekannte Jesus, der vor kurzem Lazarus auferweckt hat, die mit Autorität predigt und lehrt. Der Lehrer, die so viele Kranke geheilt hat. Der Lehrer, die Blinde, die erste Licht der Welt geschickt hat, war in Jerusalem. Und hier in unserer Geschichte, das ist dann in Kapitel 19 von Lukas. Lukas Evangelium Kapitel 19. Ich habe heute kein PowerPoint. Ihr müsst eure Bibel aufschlagen. Fingerpoint. Komm, Leute. Lukas Kapitel 19. Wir lesen jetzt Vers 1. Sobald ihr da seid, dann sagen wir Amen. Amen, seid ihr da? Dann sag mal Amen. Lukas Kapitel 19. Jawohl, sehr gut. Und Vers 1, und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zacchaeus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Also, es ist keine neue Geschichte, wir kennen das. Uns das alles, selbst als Kinder, es gibt sogar ein Kindeslied, ne? Zacchaeus war ein kleiner Mann, sowas in dieser Richtung da. Hier finden wir in dieser erst drei Verse vier Fakten über Zacchaeus oder Hinweise, wer Zacchaeus war. Ne? Erstens, er war ein Oberzöllner. Zweitens, er war reich, ein wohlhabender Mann. Drittens, er wollte Jesus sehen. Und viertens, er war klein. Er war klein. Als ich noch jung war, wisst ihr was? Das ist eine wahre Geschichte. Das ist meine persönliche Geschichte. Ich mochte meinen Namen nicht, Keo. Ich war der einzige Keo auf den Philippinen. Das ist kein philippinischer Name, das ist von Laos, Kambodscha. Mein Vater hat damals in einem Flüchtlingslager gearbeitet. In den 80er, da waren so viele Flüchtlinge aus Laos, Kambodscha, mit dieser Vietnamkrieg dort damals, und sie fliehen. Und dann da war mein Vater als Gesundheitsberater und auch als Seelsorger. Und dann kam jeden Morgen oder jeden Tag drei oder fünfmal ein kleines Kind und bettelt immer nach Essen. Und er hieß Kio. Und mein Vater hat eine gute Idee, ich werde meinen Sohn Kio nennen. Ich war der einzige Keo dort auf den Philippinen. Aber mittlerweile da gibt es schon ein paar. Und ich befürchte, die haben meinen Namen kopiert. Ne? Ich habe sogar auch noch in Facebook meinen Namen noch eingetippt. Und da ist wirklich Keo. Auf den Philippinen. Nicht nur mein erster Name Keo, sondern auch mein zweiter Name, Keo Duvan, komplett kopiert. Also gehen wir zurück zu, als ich noch ein Kind war. Grundschulalter, ich mochte meinen Namen nicht, Keo. Mein Vater ist nur 160 oder weniger Zentimeter groß. Das ist auf den Philippinen, das ist ziemlich klein. Hier in Deutschland ist es noch kleiner. Ja? Und dann mein Name, Keo, reimt sich ganz perfekt zu Zacchaeo. Ne? Zacchaeus, Zacchaeo. Und die Kinder in der Schule hat immer dann lustig auf meinen Namen gemacht. Keo, Zacchaeo, Keo, Zacchaeo. Ich weiß nicht, wie das für euch war, als er noch Kind war. Aber Zacchaeus hier, ein ganz kleiner Mann, hier in dieser Geschichte, vier Fakten über Zacchaeus haben wir hier angeguckt. Die Frage nun ist, liebe Gemeinde, was ist denn mit diesen Fakten hier? Sind die einfach da erwähnt, einfach weil der Schreiber des Buches Lukas Lust drauf hat? Oder gibt es da noch etwas? Und in diesem Studium von der Geschichte von Zacchaeus, ne, ist es interessant, dass eigentlich alle dieser Fakten in Kapitel 19 über Zacchaeus auch schon ein Kapitel vor zu finden ist. In Kapitel 18. In Kapitel 18 finden wir eine Geschichte, in Kapitel 18, die über einen Zöllner spricht. Gibt es so eine Geschichte in Kapitel 18, liebe Gemeinde? Ja? Lukas Kapitel 18, ab Vers 9 bis Vers 14. Das ist das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer. Die Pharisäer würden das nicht gerne hören, wie ich das formuliert habe. Nein, Pharisäer soll zuerst sein und dann Zöllner. Okay, ja, Gleichnis vom Pharisäer und auch Zöllner. Es gibt da diese Geschichte von den Zöllnern. Für die Pharisäer waren die Juden, waren die Zöllner hoffnungslose Fehler. Sie waren in die gleiche Stufe als alle Sünder. Und hier haben wir in Kapitel 18, in Vers 11, unsere Geschichte. Der Pharisäer betete, das ist eine Geschichte von Jesus, ne? Der Pharisäer betete nicht nur über das, was er war, sondern auch, was er nicht war. Und dann er sagte hier, hey, lieber Gott, Pharisäer hier in Vers 11, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Dass ich nicht bin wie die Räuber, die Ungerechte, die Ehebrecher. Und dann was noch? Und?
Die Zöllner.
Oh, die Zöllner. Nicht wie die Zöllner. Und dann erbittet dann, wer er war, was er... Genau. Und dann er sagt, ich faste zweimal in der Woche. Und ich gebe auch mein, als treuer Adventist oder als treuer Jude, ich gebe auch mein Zehnten. Boah, in dieser 7 Beispiele, na, 7 kommt doch, taucht doch im Zusammenhang mit Perfektion der Vollkommenheit in die Bibel, ne? Als ob er sagt, hey, lieber Gott, ich danke dir, dass ich perfekt bin, dass ich ein gerechter Person bin. Im Gegensatz zu dem Pharisäer stand der Zöllner in einiger Entfernung und traut sich, steht in der Bibel, traut sich nicht auf einmal auf den Himmel zu gucken. Und schlug seine Brust und hier in Vers 13, er sagte, Gott, sei mir Sünde gnädig. In manchen Übersetzungen steht da was anderes. Aber ich habe dir was Interessantes auch entdeckt, dass in dieser Stelle hier, es gibt eigentlich ein bestimmter Artikel. Ne? Oder in Deutsch, das ist denn der, die das. Und wenn das mit der, die das ist, dann man muss das auch dann nicht nur als eine Sünde, ne? Er hat hier einfach nicht gesagt, sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Nein, nein, nein. Als ob er so nah war, wo der Pharisäer war. Und er hat ihn gebetet, lieber Gott, sei mir gnädig. Ich bin der Sünder. Der Sünder, der er betet, dass er nicht ist. Als ob er sagt, hey, lieber Gott, vergib mir. Ich bin der Sünder. Der Sünder, der Pharisäer sagt, dass er nicht ist. Doch Zacchaeus war nicht nur, der Zöllner, ein Sünder, die gleiche Stufe. Aber gehen wir zurück zu Zacchaeus. Zacchaeus war nicht nur ein Zöllner. Er war ein Oberzöllner. Wenn ein Zöllner allein die gleiche Stufe als ein Sünder ist und dann Zacchaeus ist der Oberzöllner, was denkt ihr denn? Wie denkt denn, oder von den Augen der Pharisäer, von der Perspektive, wie ist denn Zacchaeus? Er ist in der gleichen Stufe als der Obersünder. Gibt es denn Hoffnung für jemanden wie Zacchaeus? Gehen wir zum zweiten Fakt. Wohlhaben, ein reicher Mann. Finden wir auch in Kapitel 18 eine Geschichte über einen reichen Mann? Genau, finden wir auch. Na, und das ist der reiche Mann und das ist in der reiche Oberste in Vers 18 bis 30. Wir finden hier Parallelen zwischen der Geschichte von der reichen Jüngling und auch von Zacchaeus. Beide haben zu tun mit dem Armen zu geben oder was zu tun. Und beide Geschichten haben tatsächlich auch mit Erlösung zu tun. Die reiche Jüngling hat hier gefragt, in Vers 18, die hat er gesagt, was muss ich tun, lieber Meister, um das ewige Leben zu erben? Na? Und dann in Vers 26, da steht, da sprachen die, welche die es hörten, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Und dann in Zacchaeus, in Kapitel 19, da in Vers 9, da steht dann auch, Erlösung ist heute in diesem Haus gekommen. Wir kommen da zurück später. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen diesen zwei Geschichten. Und es geht darum, wie die zwei auf Jesus Forderungen reagierten. Ja, wir werden das später angucken, wie Zacchaeus auf Jesus reagiert hat. Aber für die reichste Jüngling hier, er war denn so enttäuscht. Jesus hat gesagt, verkaufen. Ey, für mich verkaufen wäre kein Problem. Du verkaufst das und bekommst das wieder in einer anderen Art oder Form. In Form von Geld oder Gold oder Silber. Na, kannst du wieder investieren oder was anderes kaufen. Aber jetzt der zweite ist, zu geben, auszuteilen. Und das war für ihn viel zu schwer. Und in Vers 24 steht da, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen. Wenn das für dieser Jüngling schwer war, wenn das für dieser reiche Jüngling schwer war, ins Reich Gottes zu kommen, wie war das denn für jemanden wie Zacchaeus, ein Oberzöllner? Er war nicht nur reich, sondern überreich. Jetzt gehen wir weiter. Die dritte und vierte Fakten oder Hinweise über Zacchaeus packen wir zusammen ein. Finden wir in Lukas Kapitel 18 einer Situation, wo jemand zu Jesus kommen wollte, aber konnte nicht. Konnte nicht, weil er das nicht kann. Und viertens finden wir auch einen Hinweis in Kapitel 18, wo jemand zu Jesus gebracht wurde, weil die klein sind. Genau, richtig. Und Zacchaeus' Situation ist diese Situation, wo der blinde Mann Jesus sehen wollte. In Lukas Kapitel 18, Vers 5 und hier in Vers 35. Sehr, sehr ähnlich. Der blinde Mann wollte Jesus sehen, konnte es aber nicht und rief, Jesus, Jesus, kümmere dich um mich. Jesus, hilf mir doch. Ich erzähle diese Geschichte an meinen Kindern fast jeden Tag. Es gibt dieser ganz kleine Kinderbuch, ne? Und das ist mein Sohns Lieblingsbuch. Jeden Tag holt er das Buch. Es gibt noch sogar, nur als Werbung für dich, ja? Es gibt jetzt ein neues Bartimäus-Buch von Kondo. Es ist sehr schön gemacht, ne? Und er nimmt das jeden Abend und sagt, Bartimäo, Bartimäo, Bartimäo. Und dann müssen wir die Geschichte erzählen. Ja. Und er rief zu Jesus, Jesus, hilf mir doch. Und dann haben wir auch die Geschichte, wie die kleinen Kinder, die zu Jesus gebracht wurden, in Vers 15 von Lukas Kapitel 18. Na? Und diese zwei Geschichten, die blinde Mann und auch die Kinder, haben zwei gemeinsam. Na, also der blinde Mann wollte zu Jesus gehen und die kleinen Kinder wurden zu Jesus gebracht worden, zu Jesus dabei sein. Und beide wurden auch zurückgewiesen. Die Kinder wurden von den Jüngern zurückgewiesen. Und der blinde Mann von den Leuten, die Menge, die Jesus folgen. Hier ist auch schön, eine Pause zu machen und zu reflektieren. Liebe Gemeinde, haben wir auch das vielleicht ganz bewusst oder unbewusst gemacht, dass jemand Jesus sehen wollte, Jesus, zu Jesus gehen wollte, aber dann haben wir diese Person zurückgewiesen, weil wir vielleicht keine Zeit haben? Oder vielleicht denken wir, dass sie nicht wichtig genug sind? Oder vielleicht denken wir, ja, die sind nicht gut genug, um zu Gott zu kommen?
Zacchaeus suchte Jesus. Er wollte Jesus sehen, konnte nicht. Es gab niemanden, der bereit war, ihn zu Jesus zu bringen. Und all diese Schwierigkeiten, die wir hier in Kapitel 18 sehen, all diese Schwierigkeiten in Kapitel 18, lieber Gemeinde, finden wir in einer Person in Kapitel 19. Und das ist Zacchaeus. Zacchaeus ist sozusagen der All-in-One-Paket. Ne? Nicht nur 3-in-1, sondern 4-in-1. 4-in-1. Gibt es Hoffnung für eine Person wie Zacchaeus? Und jetzt möchte ich mit euch die Geschichte von Zacchaeus in noch einer viel größeren Kontext betrachten. Und das ist im Kontext von Jesu Reise nach Jerusalem. Ein Finger hier in Kapitel 19 stecken bleiben und dann gehen wir mal zu Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9. Das ist jetzt die Geschichte von der Berg der Verklärung. Das ist ab Vers 28, ne, die Verklärung Jesu. Hier war Jesu auf einem Berg und dann mit noch drei Jünglingen. Und dann auf einmal erschien da Mose und Elia und Jesu wurde da also verklärt. Und in Vers 31, da steht, der erschien in Herrlichkeit und redete von seinem Ausgang. Sie besprachen hier eigentlich das Schicksal, das auf Jesus in Jerusalem warteten. Das, was Jesus in Jerusalem vollbringen sollte. Denn er in Jerusalem erfüllen sollte, steht hier im Klartext in der Bibel. Und Lukas möchte uns darauf hinweisen, liebe Gemeinde, dass Jesus dem Berg der Verklärung mit einem bestimmten Gedanken verließ und dieser war, auf einen anderen Berg hinaufzugehen und das vollzubringen, wofür er gekommen war. Uns zu retten. Da auf dem Berg in Jerusalem, Berg Golgatha. Und auf diesem Weg finden wir die tolle, schöne, erbärmliche Geschichte von Zacchaeus. Vom Berg der Verklärung. Wir wissen nicht, wie hoch das war. Nach Berg Jerusalem, über 700 Meter, läuft Jesus durch die tiefste Ort der Welt, tiefste Stadt der Welt, tiefste Lager der Welt, um uns zu zeigen, dass jemanden wie Zacchaeus doch noch Hoffnung hat. Das, was von Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Zacchaeus konnte wegen seiner Größe Jesus nicht sehen. Jericho ist eigentlich eine kleine Stadt. Die Straßen sind schmal, vielleicht nur bis da, bis hier und dann noch mit so vielen Leuten vor dir. Und dann, wenn du eine Gestalt hast wie Zacchaeus, dann kann man das nicht mehr sehen, ne? Was da vorne ist. Und Zacchaeus kennt aber die Straßen nicht so gut. Was hat er gemacht? Er ist dann gerannt und er wusste genau, wo Jesus, also welche Richtung die Menge sich bewegen, denn er geht dann davor da. Und ich habe schon damals auch die Geschichte von Zacchaeus gelesen und auch studiert. Und manchmal finde ich traurig, dass ich habe damals, vielleicht manche auch von euch, ich habe damals den Fokus statt auf Jesus zu Zacchaeus hingelegt. Indem Zacchaeus von seiner eigenen Kraft auf den Baum kletterte, was er tat, war wunderschön. Er hat einen Weg gefunden. Na? zu was Jesus tun kann, zu was Jesus gemacht hat, wie Jesus hinlieber voller Gnade und auch wer Jesus einfach war, ihn zu ihm also gezogen hat. Und das Buch Das Leben Jesu von Ellen White beschreibt das sehr schön, dass durch die Botschaft Jesu Christi entsteht da so eine Art von Änderung vom Zacchaeus Herzen. Und ich kann das auch, also das war auch ein Thema heute, das wir auch besprochen haben in unserer Lektion. Unsere Pionieren damals haben so einen starken Fokus auf unser Distinctives. Unser einzelne, was ist das auf Deutsch? Unser Merkmale, Glaubenspunkte, ne? Sabbat, Gnade oder auch mit dem Gesetz, sowas in dieser Richtung. Sie haben das so stark damals auch also betont. Weil warum soll man über Taufe zu einem Baptisten reden? Also die sind doch damit sehr gut unterwegs. Oder auch mit Heiligung, also die Methodisten waren damals sehr gut. Also unsere Strategie waren dann unsere Glaubenspunkte, vor allem die Sabbat und auch noch ein paar andere, der Zustand des Todes und auch Gesetz oder 10 Gebote, das war dann unser Main Focus, unser Hauptfokus. Und wir haben das 40 Jahre lang gemacht, von 1844 und dann im 1888 wurden wir wieder erinnert, dass eigentlich der ganze Fokus von der Bibel und auch von unserer Erlösung ist in Jesus Christus. Und da hatten wir die Botschaft oder die Lehre von Gerechtigkeit durch Glauben. Und ich glaube, überall in der Bibel, selbst hier in der Geschichte von Zacchaeus, es ist, unsere Gerechtigkeit ist durch Jesus Christus, durch seine Gnade und nicht, was wir als Person, wir als Mensch tun können. Nicht auf Zacchaeus fokussieren, sondern auf Jesus Christi. Und Zacchaeus, und in Vers 5 hier in unserer Geschichte, Jesus bat Zacchaeus sofort runterzukommen. Und in Vers 5, und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zacchaeus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und was sagen denn die Juden, die Nachfolger oder die Menge? Sie murren denn. Warum geht Jesus da? Warum genau da? Warum zu Zacchaeus? Zacchaeus ist doch ein Zöllner. Ein Sünder. Warum denn ein Sünder? Habt ihr euch mal damals gefragt, warum? Persönliche Steuer ist eigentlich als Zeichen der Versklavung angesehen. Die Juden hassten die Zöllner, da sie Steuer als Beleidigung empfanden. Und denn Landessteuer ist es eigentlich eine Beleidigung gegen Jahwe oder Gott, der treue Besitzer des Landes und auch alle seine Güter. Und die Geschichte ging, dass nach dem Tod von Herodes kommt dann sein Sohn. Und sein Sohn war noch schrecklicher als er. Und er wurde dann nach Exil, nach Frankreich, also geschickt. Und dann kommt dann ein Beamter von Rom. Na? Also kein König mehr wie Herodes oder sein Sohn, sondern ein Beamter von Rom. Und dann dieser Beamter sammelt dann also die Steuer und bla bla bla. Und dann da kam dann also ein Prozess oder eine Revolution. Und das wurde dann berichtet in Apostelgeschichte, als Gamaliel das also berichtet hat. Und seitdem hat Rom nicht mehr ganz direkt die Juden also versteuert, sondern sie haben ein paar Mittelmänner da eingesetzt mit einer abgemachten Summe, die sie von dieser Zöllner bekommen. Und Zacchaeus war einer davon und einer von der Hauptzöllner. Und deswegen hassen die Juden Zöllner. Und ich habe auch selber eine persönliche, schreckliche Erfahrung mit Steuer. Das war in Österreich. Ich war ganz frisch dort, hat den Sprachkurs dort besucht. Meine Frau hat in der Grundschule unterrichtet. Und dann, wir waren ganz frisch fertig mit unser Studium auf den Philippinen. Und dann, da hatten wir eine Box, das war nur eine Box, mit voll Schulsachen. Na, und dann, dort auf den Philippinen wurde zu uns gesagt, ja, er bezahlt nur, wie viel das kostet, also für die Flugdings, ne? Und dann die Steuer muss er das in Österreich bezahlen, aber sie veröffentlichen das nicht. Auf einmal bekommen wir eine Rechnung. Wisst ihr wie viel? Von so einem Karton mit Büchern und auch Unterlagen von der Uni haben wir über 800 Euro bezahlt. Hätten wir das gewusst, dann vielleicht haben wir das anders geregelt. Nur einfach also in unser Koffer oder einfach dort fotografiert oder gescannt. Ne? Stell mal vor, wie das damals war bei der Zeit von Zacchaeus. Wie viel hat Zacchaeus denn verlangt? Oder die Zöllner damals, wie viel mehr haben sie denn bekommen? Deswegen, die Menge hier murren sich. Warum, Jesus, warum zu Zacchaeus? In Vers 5 hier sagt Jesus hier, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. In das Haus eines Sünders gegangen. Es ist interessant, liebe Gemeinde, dass hier in der Geschichte von Zacchaeus, Jesus hat überhaupt nicht an die mürrende Menge reagiert. Ne? Aber, das ist nicht das erste Mal, dass Jesus in so ein Haus war oder in Verbindung gebracht mit so einem Zöllner. In Lukas Kapitel 5, lesen wir mal, Kapitel 5, das ist die Geschichte von Jesus und auch Matthäus. Jesus und Matthäus. In Vers 31. Und Jesus, ja, Jesus war im Haus von Levi, Matthäus, ein Zöllner, einer von den Jüngern Jesus. Na? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, Gerechten zu berufen, sondern Sünde zu Buße. Aber hier in Kapitel 19 hat Jesus gar nichts gesagt, sondern Zacchaeus hat hier was Neues gesagt. Das kommt von ihm raus. Damals war er nur ein Heimnachfolger von Jesus, nur Jesus vom Hintergrund beobachtet. Aber sein Herz wurde schon langsam verändert und hier auf einmal kommt er raus und sagt, hey Jesus, ich habe ein paar Leute betrogen. In Vers 6, in Vers 7, wo bin ich jetzt? In Vers 8 meine ich, aber lass uns mal beginnen in Vers 7. Und als sie aber sahen, murrten alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Und dann in Vers 8, ich dachte immer damals, das hat im Haus von Zacchaeus passiert, wo es ist auf einer geschlossenen Räume, niemand hat das gehört, nur Jesus, da auch die Jünger. Aber das Leben von Jesus, das Buch Leben von Jesus erzählt uns was anders. Es steht dort, dass er hat das eigentlich vor die ganze Menge gesagt. Na? Und er sagte hier, Zacchaeus aber trat hin und sprach dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meines Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Vielfältig. Zacchaeus kennt eigentlich auch die Geschichte von der Bibel, weil das wurde dann auch verlangt im dritten Buch Mose. Aber ein Punkt, den ich hier sagen möchte, ist, dass es gibt keine echte Reue, die nicht zu einer Reformation führt. Es gibt keine echte Reue, die nicht zu einer Reformation führt.
Na, also das kann man dann auch im einzelnen Bereich von unserem Leben dann übertragen.
Aber für Zacchaeus hier bedeutet das, sich dann die Arme zu kümmern, wie Jesus das auch mehrmals gesagt hat. Und dann er hat noch hier gesagt, denen, die ich betrogen habe, die gebe ich nochmal viel mehr zurück. Und das ist eigentlich hier Zacchaeus, der sagt, hey, lieber Gott, ich entschuldige mich. Ich habe was falsch damals gemacht. Ich möchte was Neues tun. Ich will hier was Gutes tun. Nicht damit dein Favor oder dein Favor, was ist das auf Deutsch? Nicht damit, mir fehlt jetzt ein Wort. Nicht damit ich, sag mal, nicht damit ich gerettet werde, nicht damit, dass du mich also gut angesehen wird, sondern weil das kommt von mir, von meinem Herz raus. Na, das wollte ich sagen. Und Zacchaeus war eigentlich jemanden, der schon seit langem über die Geschichte oder die Botschaft von Johannes der Täufer damals schon gehört hat. Und das war, bevor Jesus Christus seinen Dienst angefangen hat. Weil Jericho ist nicht so weit entfernt von dem Fluss Jordan. Und dann, er hat auch gehört, dass Jesus war freundlich zu Sünder, er war immer dabei und dass einer von Jesus' Jünger war auch ein Zöllner. Und in dieser Geschichte, lieber Gemeinde, habe ich gelernt, dass wir verändern uns nicht, um zu Jesus zu kommen, sondern wir kommen zu Jesus, so wie wir sind, und sagen, hey, lieber Gott, ich bin jetzt hier. Ich bin nicht perfekt. Ich habe so, so, so viele falsche Sachen gemacht. Ich bin jetzt in dieser Phase von meinem Leben. Ich bitte dich, mich zu akzeptieren. Hilf mir mal zu verändern. Statt zu sagen, hey, ich werde erstmal versuchen, das und das richtig zu tun. Und dann, wenn es erfüllt ist, das ist die Grundvoraussetzung, dann komme ich zu dir, lieber Gott. Manchmal kommt das nicht. Ne? Sondern wir kommen zu Gott und sagen, lieber Gott, ich gebe dir alles, wo ich bin. Komplett unter Ordnung und sagen, du bist nicht nur mein Erlöser, du bist auch mein Herr. Jetzt wirkt in mein Herz. Hilf mir, diese Veränderung zu bekommen. Es wird nicht leicht sein. Es passiert auch nicht über Nacht. Bitte denk nicht, dass sobald du aus dem Wasser rauskommst, du bist weg entfernt von dieser Welt, sondern die Welt ist immer noch da. Es wird dich immer noch beeinflussen. Aber lass uns Gott vertrauen, dass er uns wirken kann. Gehen wir zurück zu der Geschichte. Jesus antwortete die murrende Menge nicht. Er reagiert jedoch auf Zacchaeus. Und ich finde das auch interessant, dass seine Antwort an Zacchaeus, wir haben die Frage gestellt, gibt es Hoffnung für jemanden wie Zacchaeus? Und seine Antwort auf Zacchaeus finden wir nicht nur in Kapitel 19, sondern auch schon in Kapitel 18. Lukas Kapitel 18, Vers 14. Jesus sagt, dass der Zöllner versöhnt, gerechtfertigt von Gott angenommen, wieder nach Hause gegangen ist. Lukas Kapitel 18, jetzt Vers 17. Jeder, der das Reich nicht so wie ein kleines Kind annehmen würde, der würde nicht hineinkommen. Und Jesus meinte nicht damit, dass wir kindlich sein sollen. Nein. Babys oder kleine Kinder sind völlig abhängig von ihrer Bezugsperson. Es ist dann die Mutter oder Vater. Und ihr eigenes Anspruch ist ihr großes Bedürfnis. Und das hat Zacchaeus hier auch gezeigt. Lukas Kapitel 18, Vers 27. Als die Jünger fragten, wer dann kann gerettet werden, Jesus antwortete hier, was den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und die letzte Antwort von Jesus hier in Vers 42, er hat gesagt hier, werde sehen, denn Glaube hat dich, blinder Mann, gerettet. Der Glaube hat dich geheilt. Und nun sehen wir die direkte Antwort von Jesus zu Zacchaeus in Vers 9, in Kapitel 19. Was hat Jesus da gesagt? Das ist einer von meinen Lieblingsverse und auch Vers 10. Ne? Und Jesus sagte zu Zacchaeus, heute ist in diesem Haus Heil widerfahren. Heute ist in diesem Haus Erlösung gekommen, weil auch er ein Sohn Abraham ist. Und es endet dann mit dieser ganz bekannten Aussage in Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und auch zu retten, was verloren ist. Vom Berg der Verklärung zum Berg Golgatha. Gott zeigt uns hier eine Lektion. Er zeigt uns, dass wir von Gott, eigentlich Menschen, versagt haben. Wir sind in dieser tiefsten Loch, nicht nur 250 unter dem Meeresspiegel, sondern noch tiefer. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die uns von Gott entfremden. Aber trotzdem, diese Geschichte ist eine Geschichte der Hoffnung. Dass wir trotz unseres hoffnungslosen Zustands Jesus als eine Brücke haben, der die Lücke zwischen Ewigkeit und Verdammnis geschlossen hat. Das ist Jesus Christi. Und der letzte Vers, in Vers 10, zeigt uns auf zwei Konzepten. Hier steht, suchen und auch retten. Und wir wissen genau, wer der sucht und wer der rettet. Und das ist Jesus. Wir kennen das auch von der Geschichte in Lukas Kapitel 15. Der verlorenen Schaf, verlorenen Groschen und verlorenen Sohn. Jetzt kommen wir zum Ende dieser Geschichte. Als ich diese Geschichte reflektiert habe, ich habe mich gefragt, ob Petrus jemals wieder dorthin hinausruderte, wo er auf dem Wasser gegangen war mit Jesus. Es ist faszinierend, ob er es gemacht hat oder nicht. Besuchte Lazarus jemals das Grab, in dem er beerdigt war? Brachte Zacchaeus jemals seine Enkelkinder zu dem Baum, auf dem er Jesus zum ersten Mal gesehen hat? Die nächste Frage ist für euch, für uns alle. Hast du jemals aus deinem Leben besucht, hast du jemals wieder den Moment aus deinem Leben besucht, als du von der Liebe Gottes angezogen wurdest? Als du gemerkt hast, als du akzeptiert hast, hey, lieber, Jesus ist der Erlöser und auch der Retter. Ich möchte ihn gerne akzeptieren. Und manchmal sind wir auch damit Feuer. Ich möchte die gute Nachricht, diese Botschaft der Erlösung, der Liebe Gottes weitergeben. Hast du jemals diesen Moment in deinem Leben besucht? Ich hoffe, liebe Gemeinde, wenn wir darüber nachdenken, reflektieren auf unsere eigene Reise, dass wir zu diesem Punkt kommen und sagen, das war sehr schön. Ich möchte das wieder erleben. Aber wir sollten nicht getrappt oder begrenzt in der Vergangenheit, sondern was löst es denn? Was bringt das? Was kannst du denn jetzt in Gegenwart machen und auch in die Zukunft mit deiner Beziehung zu Christi? Und wie du diesen Einfluss, die Menschen um uns herum einflussen kann. Und ich schätze, dass nicht alle von uns so eine Geschichte wie Zacchaeus zu erzählen haben. Na? Aber, wisst ihr was? Ich gemerkt habe, jeder von uns kann die Person sein, die den blinden Mann zu Jesus bringt. Jeder von uns kann die Mutter oder die Elternteil sein, die ein Kind zu Jesus bringt. Jeder von uns kann einen Zacchaeus finden und dieser Zacchaeus zu Jesus bringt. Ich glaube, Zacchaeus hat das gehofft. Ich wünsche mir, dass jemand zu mir kommt und mir zu Jesus bringt oder mir helfen wird, Jesus zu kommen. Als Prediger, liebe Gemeinde, ist es mein Wunsch, dass wir Leute so wie Zacchaeus finden, um sie, den liebevollen Charakter Gottes, leiten. Aber wisst ihr was? In manchen Dingen mögen wir mehr oder weniger auch wie Zacchaeus. Wir haben auch so viele Hindernisse, die uns von Gott entfernt. Aber Gottes Wunsch ist, dass wir zu ihm kommen und das alles auflegen. Weil in dieser Geschichte sehen wir, dass selbst jemand wie Zacchaeus ist eine Hoffnung da. Außer Zacchaeus, es gibt noch so viele andere Geschichten in der Bibel. Aber Gott vom Berg der Verklärung läuft zu dem Berg Golgotha mit einem einzigen Ziel, und das ist uns zu retten. Und dazwischen stoppt er in dieser tiefster Stadt der Welt, um uns zu zeigen, dass wir als Menschen sind so tief weg von Gott, aber trotzdem hat Gott für uns die Lösung gemacht. Amen. Lieber Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute. Lieber Gott, wir akzeptieren deine Botschaft in der Bibel. Das sind so viele Wahrheit, Glaubenspunkte, die in dieser Bibel stecken. Und manchmal, wenn wir das weitergeben, dann fehlt das nur auf den geschlossenen Ohren. Manche Leute wollen das nicht hören. Aber sobald wir unsere Reise mit dir, unsere eigene persönliche Erfahrung mit dir erzählen, dann öffnen die Herzen. Lieber Gott, du wirkst in uns. Du hast uns verändert. Hilf uns, das als Story weiter zu erzählen, wie du wunderbar in unserem Herzen gewirkt hast, wie du unser Leben heute immer noch verändert. Danke, lieber Gott, für die tolle Geschichte in der Bibel und was wir darauf lernen können. Segne du uns und auch den Rest der Sabbattag heute und auch die Zeit mit Familien und auch mit anderen Geschwistern. Amen.